Die Überschrift heute: geistlich sehen und handeln. Wenn ich zu jemandem, der eine große Familie hat und dem es finanziell nicht gut geht, wenn ich den frage, wie geht's dir? Und der mir antwortet, Gott ist gut, Halleluja! Dann meldet sich mein Verstand und sagt, irgendwas ist da nicht in Ordnung. Und dann, weil der kriegt das nicht auf die Reihe. Der sagt, die Tatsachen sind anders als das, was du gerade sagst. Entweder lügst du oder du bist zu stolz, um zuzugeben, dass es dir nicht gut geht. Aber irgendwie passt das nicht zusammen. Aber so ganz leise, innen drin, in meinem Herzen, kommt da noch was anderes. Vielleicht hat er ja doch recht. Vielleicht hat er nur eine andere Sicht. Aber mein Verstand kann das nicht begreifen. Könnt ihr es nachvollziehen? Es gibt mehr als die sichtbare Wirklichkeit. Es gibt auch eine geistliche Wirklichkeit. So, natürlich gibt es auch Leute, die Mangel verbergen und das nicht zugeben wollen. Aber das muss nicht immer der Fall sein. Ich glaube, wenn jemand so antwortet, und ich kann das nachvollziehen, wenn jemand sagt, nein, ich weiß, dass Gott lebt. Ich weiß, dass er mich versorgt, auch wenn es im Moment noch nicht so ist. Und ich glaube daran und ich bekenne das auch. Aber das klingt in unseren Ohren immer so nicht von dieser Welt. Oder? Ja. Es gibt eine andere Wirklichkeit, eine geistliche Wirklichkeit. Und ich glaube, dass wir oft genug diese geistliche Wirklichkeit oder dieser geistlichen Wirklichkeit nicht den gebührenden Raum in uns zubilligen. Aber es wird unser Handeln bestimmen, was wir glauben und was wir denken. Und das ist ungeheuer wichtig, dass wir alles wahrnehmen, auch die geistliche Wirklichkeit. Ich möchte mal ein Beispiel geben aus der Bibel. David und Goliath. Ich finde das ein wunderbares Beispiel, gerade für diese Tatsache. Ich lese jetzt mal nicht den Bibeltext, den könnt ihr in 1. Samuel 17 nachlesen. Das Volk Israel wird von den Philistern angegriffen. Saul ist zu der Zeit König und er sammelt seine Truppen, er trommelt sie alle zusammen. Und damals war das üblich, dass man nicht gleich aufeinander losgegangen ist, sondern dass man sich erstmal gelagert hat, sich gegenüber. Und dass man sich erstmal, ich sag mal so, beschnuppert hat, erstmal so ähnlich wie bei den Boxern heute. Da gibt's auch vor jedem Boxkampf gibt's auch erstmal Kommentare von wegen, ich mach dich satt, ich mach dich alle, du wirst nicht mehr wieder aufstehen. Und der andere antwortet ganz ähnlich, ne? So. Dieser Schlagabtausch über so. Und ähnlich war das damals auch. Man hat sich erstmal so gegenüber hingelegt. Und die Situation war so, die Philister waren geübt, die waren militärisch ausgebildet, die hatten Waffen und die Israelis so gut wie gar keine. Die hatten kaum Waffen, die hatten kaum Rüstung und die hatten keine Ahnung von irgendwelchen Kämpfen. Also von militärischen Ausbildungen. Da hatten sie überhaupt gar nicht waren sie überhaupt nicht geübt, ja, und es sah für sie wirklich schlecht aus. Und entsprechend ging es ihnen auch. Die sahen die Leute da drüben und denen schlotterten die Knie. Dazu war es so, dass bei den Philistern auch noch ein paar außergewöhnlich große Leute dabei waren, wir würden heute sagen Riesen, ja, die eine ungewöhnliche Körpergröße hatten und entsprechend auch Muskelpakete hatten und einer von denen, der trat noch jeden Tag auf und hat die verhöhnt und sagt, komm doch her, bring mir doch mal einen, der mit mir kämpfen kann. Und wenn der eine mich besiegt, dann werden wir untertan, dann haben wir verloren. Und auf israelischer Seite gab es nicht einen. Nicht einen, der es nur annähernd mit dem aufnehmen konnte und von daher sank ihnen der Mut noch mehr. Keine Chance. Menschlich gesehen hatten sie jetzt schon verloren. Und entsprechend war die Stimmung auch im Heer. Und dann kommt so ein junger Bengel, der eigentlich bei den Schafen war, der kommt die Truppe besuchen, seine Brüder besuchen, weil die sind Soldaten gewesen, und bringt ihm was zu essen. Und der kommt genau an dem Tag, wo dieser Riese dort auf der anderen Seite stehend und sagt so, ihr kommt doch, ihr tollen Israeliten, schafft mir doch mal einen einzigen her. Ist euer Gott nicht stark genug, dass er wenigstens einen einzigen hier so stark macht, dass er mich besiegen kann? Und er lästert Gott und so weiter. Und David hört das, dieser Junge, dieser Schafhirte hört das und sagt, so kann es doch wohl nicht sein. Das kann doch wohl nicht angehen. Wie kann dieser Ungläubige, ja, unseren Gott lästern und unser Volk lästern? Und er fragt nach, wer ist denn das und so, was kann man dagegen tun? Und er merkt die Stimmung im Volk, dass sie keinen Mut haben, dass der ganze Mut so im Keller ist. Und er sagt, und er hört, weil der König Saul hat den Leuten Mut machen wollen und sagen so, derjenige, der diesen Goliath besiegt, der kriegt meine Tochter zur Frau. Also er wollte irgendwie so einen Anreiz schaffen. Und David hört das, dem ging das nicht um die Frau, dem ging das darum, dass dieser Goliath Gott gelästert hat. Und er sagt, ich mach das. Und ich kann mir vorstellen, dass Saul gedacht hat, sag mal, das kann doch nicht sein. So ein junger Bengel, der hat überhaupt keine Kampferfahrung, der hat weder eine Rüstung noch sonst irgendwas, der ist doch jetzt schon verloren. Dieses schmächtige kleine Jungelchen. Und dann hat er sich gedacht, ist doch auch egal, wie wir verlieren und warum wir verlieren. Es hat sowieso keiner eine Chance. Dann kann ich auch den Jungen dahin schicken. Verloren haben wir sowieso. So, das ist die natürliche Sicht. Das ist das, was alle gedacht haben. So, verloren haben wir sowieso. Ist egal, ob wir durch einen Jungen verlieren oder wenn der König selber geht. Spielt keine Rolle. Aber David hat eine andere Sicht. Der sieht etwas anderes. Der sieht, Gott ist auf unserer Seite. Der sagt, Gott ist gut. Halleluja. Und dann geht er los. Ich glaube nicht, dass der sich einen Plan gemacht hat, wie es danach weitergeht, wie es irgendwie werden soll. Ich weiß nicht, ob er wirklich eine Vorstellung hatte. Der hat den gesehen. Der hat den mit seiner vollen Rüstung gesehen, mit der Lanze, mit dem Schwert und riesengroß. Dreimal größer als er selber. Vielleicht auch nur zweimal größer. Ist egal. Jedenfalls viel, viel größer als er selber. Und er geht hin und macht das, was er schon oft gemacht hat gegen Bären, Löwen oder sonst was. Der nimmt seine Schleuder, eine Steinschleuder und schmeißt einen Stein. Und der Riese kriegt diesen Stein genau in die Stirn und fällt tot um. Und dann hat das ganze Volk Gottes, also die ganzen Israelis, das ganze Heer kriegt auf einmal Mut. Der stärkste der Philister ist tot. Und dann fallen sie über die Philister her. Und die Philister, denen fällt das Herz in die Hose und die laufen, was sie können und haben schon verloren. Es macht einen Unterschied. Ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt da waren, das müsste ich jetzt nachlesen, wie viel das Heer umfasste. Vielleicht 10.000 Leute. 10.000 Leute ohne Mut, ohne die nur auf das Sichtbare schauen und die denken, wir haben schon verloren. Oder ein junger Bengel, der sagt, es gibt noch mehr. Es gibt eine geistliche Wirklichkeit und ich glaube an einen lebendigen Gott. Und das hat den Unterschied gemacht. Das eine hätte Niederlage gebracht und das andere hat den Sieg gebracht. Und das ist das. Das ist das. Ich glaube, dass wir anfangen müssen, die geistliche Wirklichkeit wahrzunehmen und zu achten. Wir müssen unser Denken verändern. Weil wir sind es gewohnt, auf das Sichtbare zu schauen. Im 1. Korinther 2, Vers 14 steht etwas davon. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit. Und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Der natürliche Mensch, der, was wir mit unseren natürlichen Sinnen wahrnehmen können, das ist damit gemeint. Mit unseren natürlichen Sinnen können wir die geistliche Welt nicht wahrnehmen. Weder mit unseren Augen, noch mit unseren Ohren, mit der Nase, mit den Händen. Was habe ich noch vergessen? Ach, Geschmack. Das ist der fünfte Sinn. Wir können die geistliche Welt damit nicht wahrnehmen. Wir nehmen nur die natürliche Welt nach. Aber es gibt die geistliche Welt. Und ich weiß, jeder Mensch kann auch die geistliche Welt wahrnehmen. Jeder. Denn jeder Mensch hat einen Geist. Glaubt ihr das? Genau. So, die Frage ist aber, wie beurteile ich das? Und das steht in diesen Versen auch mit drin. Wie beurteile ich das, was in der geistigen Welt stattfindet? Ich kann es zwar wahrnehmen, aber was ist es? Was hat es für einen Einfluss auf mich? Wer ist das? Wer steckt dahinter? Und wir wissen, dass es gab eine lange Zeit, wo gerade in der westlichen Welt gesagt wurde, alles Übernatürliche, alles Geistliche existiert nicht. Wir glauben nur an das, was die Wissenschaft beweisen kann, was ich anfassen, fühlen, riechen, schmecken kann. Das Sichtbare. Und so sind wir geprägt. Aber wir merken, dass es überall und immer mehr auch einen Hunger nach dem Geistigen gibt, nach übersinnlichen Wahrnehmungen, nach irgendwelchen Dingen, die wir nicht erklären können. Aber woher kommt das? Was ist das? Mal ganz einen kurzen Abriss, was passiert in der geistigen Welt? Die geistige Wirklichkeit, die unsichtbare Wirklichkeit ist von Geistwesen beherrscht. Geistwesen, die wir eben nicht sehen können, die wir nur wahrnehmen können. Die Bibel spricht von Gott und Engeln sowie von Satan und Dämonen. Ganz einfach. Alles mächtige und überaus starke Wesen. Nicht vergleichbar mit uns. Wir sind begrenzt. Bei Geistwesen sind viele Begrenzungen, die wir haben, nicht vorhanden. Sie können sich zum Beispiel unsichtbar machen. Sie können, sind wesentlich stärker als wir, können überall gleichzeitig sein. Solche Dinge, was wir alles nicht können. Das müssen wir uns vorstellen. So, das sind Geistwesen. Aber es gibt eben Unterschiede. Satan und die Dämonen sind von Natur aus böse und haben nur Böses im Sinn. Sie herrschen mit dem Ziel, alle Menschen von Gott fernzuhalten und sie letztlich zu zerstören. Das ist ihr Programm. Sie nutzen dazu die widerwärtigsten Mittel. Lüge, Betrug, Verführung, Mord und Abartigkeiten, von denen ich hier gar nicht reden will, der schlimmsten Sorte. Wenn ich irgendwo in der höre, wie Menschen ohne Sinn und Verstand umgebracht werden, ohne irgendwelchen Grund, dann weiß ich, wer dahinter steckt. Es machen zwar Menschen, aber es steckt was anderes dahinter. Und da sehe ich immer wieder die Handschrift Satans dahinter, da steckt er dahinter. Gott und die Engel sind gut, von Natur aus gut. Und sie wollen die Schöpfung einschließlich der Menschen erhalten, beziehungsweise wiederherstellen. Das, was kaputt gegangen ist, wiederherstellen. Dazu ist Jesus, der Sohn Gottes, gekommen. Weil Gott sagt, es muss eine Erlösung geben, es muss einen Retter geben und es muss jemand die Menschen erretten. Und deswegen hat er Jesus geschickt, weil wir haben uns als Menschen von Gott getrennt. Wir haben gesagt, wir wollen das lieber alleine machen, wir brauchen dich nicht. Und wir brauchen ihn doch. Wir können es nicht alleine. Und darum hat Gott gesagt, so, ich muss einen Weg schaffen, wie die Menschen wieder zu mir kommen können, wieder Verbindung mit mir aufnehmen können. Und darum hat er Jesus geschickt. Jesus ist für unsere Sünden gestorben, damit wir gerettet werden können. Und er hat dadurch diese Tür aufgemacht, dass wir wieder zu Gott zurückkommen können. Im Moment herrscht Satan auf dieser Erde. Satan und seine Dämonen. Allerdings muss ich einschränkend sagen, nicht überall, sondern nur da, wo Menschen noch nicht in Verbindung mit Gott getreten sind. Aber all die, die Jesus als Herrn angenommen haben und erlauben, dass Jesus in ihrem Leben herrscht, dort kann Satan nicht mehr herrschen, dort hat er keine Macht mehr. Das ist die Ausnahme. Und es gibt viele Menschen, die an Jesus glauben. Dort kann Satan nicht herrschen. So, das ist nun mal ein ganz kurzer Überblick. Er klingt vielleicht für manche ein bisschen einfach, weil es gibt ja so viele Götter, es gibt so viele Religionen. Letztendlich lässt sich alles auf dieses ganz einfache Bild zurückführen. So, die geistliche Beurteilung von Dingen, von Umständen, von Situationen. Wir müssen nicht unbedingt wissen, wer dahinter steckt. Was wichtig ist, wem erlauben wir, in dieser Situation zu herrschen? Erlauben wir es Satan oder erlauben wir es Gott? Und das ist keine Entscheidung, die irgendjemand über uns trifft, sondern diese Entscheidung triffst du. Wem erlaubst du zu herrschen über deine Umstände und Situationen? An was glaubst du? Dass Satan stärker ist oder dass Gott stärker ist? Und diese Entscheidung beeinflusst nicht nur dein Denken, sondern auch dein Handeln. Ich nehme mal ganz einfache Beispiele. Wie gehst du damit um, wenn auf einmal in deinem Haus ganz viel kaputt geht und das Geld knapp wird? Kennt ihr sowas? Erst geht die Waschmaschine kaputt, ja, und dann, irgendwas an der Heizung kaputt und dann machst du noch mit deinem Auto einen Crash oder sonst irgendwas. Und ne, so viele Rechnungen auf einmal kann man meistens nicht bezahlen. Wie gehst du damit um? Was ist, wenn du die Arbeit verlierst und nicht gleich neue findest? Was ist, wenn Krankheit dir zu schaffen macht und dich zunehmend einschränkt? Was ist, wenn jemand aus deiner Familie eine Entscheidung trifft, die dich ganz tief verletzt? Ich glaube, solche Situationen haben wir alle schon mal erlebt. Nimmst du das so hin, weil du das nicht ändern kannst? So wie das Heer der Israelis? Wir können das doch nicht ändern. Die Philister sind doch nun mal stärker. Und wir haben keine Waffen, haben keine Ahnung vom Krieg. Nehme ich das so hin? Setze ich mich hin und warte, was passiert? Oder kämpfst du gegen Satan, der dich mal wieder angegriffen hat? Oder gehst du ins Gebet und rufst den allmächtigen Gott um Hilfe an? Es gibt Möglichkeiten. Was ist die beste? Ja, die beste, genau. Die beste ist die letzte. Ich rufe mal den allmächtigen Gott an. Wir sind es gewohnt, die harten Fakten zu betrachten und zu beurteilen. Oder? Die harten Fakten, so nennen wir das auch. Das, was wir fassen können, das, was wir anfassen können, das, was wir, ja, da haben wir wenigstens was. Die weichen Fakten, sage ich mal, und das vom Wort her schon, die weichen, ich habe nichts richtig in der Hand. Die weichen Fakten sind die geistliche Sicht, mein Glaube. Und die gelten von unserem Verstand her als unglaubwürdig und unzuverlässig. Ich weiß ja nicht, wann das passiert. Ich weiß ja nicht, ob Gott das wirklich so meint, was er gesagt hat. Kann ich mich wirklich darauf verlassen? Ich habe das schon so oft erlebt, dass das nicht gleich eingetroffen ist. Und ich sehe immer noch so viele Kranke. Und ich sehe noch so viele Leute, die keine Arbeit haben. Und es passiert mir immer wieder, dass so viel kaputt geht. Diese Tatsachen, was Gott sagt, sind für uns weiche Fakten. Sie sind für uns nicht so fest, nicht so hart wie die natürliche Wirklichkeit, die wir sehen. Und das ist die Überzeugung ganz vieler Menschen. Und ich glaube, wir können uns da nicht ausschließen, auch als Christen nicht. Die meisten Christen haben die gleiche Art, damit umzugehen. Ich habe mich selber mal überprüft, mir geht das genauso, dass ich die geistlichen Dinge eher als die weichen Fakten, die nicht so wichtigen sehe. Die muss man auch mit betrachten, aber die harten Fakten, das ist das Wichtige. Ich sage mal an dieser Stelle, uns fehlt das unbedingte Festhalten an dem, was Gott uns versprochen hat. Das unbedingte Festhalten an dem, was Gott uns versprochen hat. Ich lasse es nicht los. Gott ist gut, Halleluja, oder? Das ist dieses unbedingte Festhalten. Auch wenn ich etwas anderes sehe mit meinen natürlichen Augen, sage ich in meinem Herzen, Gott ist gut. Ich weiß, er versorgt mich, Halleluja. So, das ist dieses unbedingte Festhalten. Das klingt aber bei uns, sag mal, der ist aber ganz schön abgedreht. Ist der noch auf dieser Welt? Aber er ist richtig. Er ist auf dem richtigen Standpunkt. In der Bibel steht Römer 12, Vers 2, und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Da ist genau das angesprochen, unser Umdenken. Richten wir uns nur nach den harten Fakten oder ist uns der Glaube das, was uns prägt, was wir glauben wollen, woran wir festhalten wollen? Dieses Umdenken kann nur passieren, wenn wir im Wort Gottes lesen, wenn wir das Wort Gottes zugrunde legen, weil das Wort Gottes ist die Wahrheit. Das, was wir vor Augen haben, die natürliche Wirklichkeit, das ist nur die eine Seite. Das Wort Gottes sagt uns die Wahrheit. Die Bibel belügt uns nicht. Wir müssen wissen, was der Herr uns versprochen hat. Wenn ich das nicht weiß, kann ich das überhaupt gar nicht mit in meine Rechnung einbeziehen. Dann sehe ich nur die natürliche Wirklichkeit. Ich muss wissen, was der Herr dazu sagt, ob er was anderes dazu sagt. Und dann passiert es häufig, wenn wir beides betrachten, die natürliche Wirklichkeit und das, was Gott dazu sagt, dass sich das komplett gegenübersteht, eigentlich widerspricht. Und wir müssen dann entscheiden, was wir glauben wollen. Ich nehme auch da mal ein Beispiel oder zwei. Ich bin krank und ich nehme das wahr. Ich fühle mich so, ich weiß es, mein Arzt hat es mir gesagt und so weiter. Ich bin krank und Gott sagt, ich mache dich gesund. Das sind zwei komplett verschiedene Dinge. Was glaube ich? Macht Gott mich gesund oder bin ich noch krank? Es stimmt beides. Wie gehe ich jetzt damit um? Ich fühle mich krank, mein Arzt sagt mir, er ist krank. Alle anderen sagen, du siehst da so krank aus. Und Gott sagt, ich mache dich gesund. Wem glaube ich jetzt? Anderes Beispiel. Die Gemeinde schrumpft. Aber Gott hat gesagt, ihr werdet wachsen. Was glaube ich? Wie gehe ich damit um? Das sind zwei verschiedene Dinge. Ich sehe das Wachstum noch nicht. Ich sehe eher, dass Leute weggehen oder wegbleiben, warum auch immer. Ich sehe auch, dass Leute dazukommen und ich freue mich darüber. Aber das ist noch nicht das, was Gott gesagt hat. Das ist so vielleicht ein ganz kleiner Anfang. Kann ich das glauben? Was ist nun mal, was soll ich tun? Wie gehe ich damit um? Ich glaube nicht, dass wir sagen müssen, es ist nicht so, wie ich es sehe. Ich habe mal jemanden erlebt, bezüglich krank, dem lief die Nase, der hatte so eine richtige Erkältung. Der hatte, ich weiß nicht, in einer Stunde eine Packung Papiertaschentücher aufgebraucht, ne, dem so richtig so, und er redete so heil und so weiter. Und der lief die ganze Zeit rum so und sagt, ich bin gesund in Jesu Namen, ich bin gesund. Da habe ich gedacht, Junge, ich glaube ja alles an Heilung und alles, aber wenn du jetzt sagst, du bist gesund, dann ist das eine Lüge. Ich kann sagen, ja, mir läuft noch die Nase, aber ich glaube, Gott heilt mich. Das ist was anderes. Ich gebe mich mit dem Zustand nicht zufrieden. Ich sehe, dass er so ist. Ja, und ich mache auch was dagegen. Auch, es gibt ja auch natürliche Dinge, die ich dagegen machen kann. Ja, aber ich glaube, dass Gott mich anrührt und mich heilt. Das kann ich trotzdem festhalten und ich lasse es nicht los. Und das darf ich auch bekennen. Aber ich muss nicht sagen, mir geht's gut, wenn ich den Kopf um meinen Arm trage. Das wenn jemand, wie gesagt, ganz so einfach, wenn mir jemand sagt, Gott ist gut, Halleluja, heißt nicht, dass er die Situation, in der er ist, falsch beurteilt, sondern er hat sich entschieden, etwas anderes zu bekennen. Und er hat ja nicht gesagt, mir geht es gut, sondern er hat gesagt, Gott ist gut. Ich glaube daran, dass Gott mich versorgt. Das ist ein Riesenunterschied. Also ich darf den Zustand, den ich sehe, und ich darf ihn anerkennen, ich darf ihn wahrnehmen und ich darf auch Ja dazu sagen, aber ich sage nicht, ich bin damit zufrieden und ich setze mich einfach hin und warte ab, was irgendwann passiert, sondern ich sage, nein Gott, du hast was anderes gesagt und ich glaube daran, ich bin nicht damit zufrieden und ich halte daran fest, dass ich was ändern will. Ich finde mich nicht damit ab. Ich tue alles, was mir möglich ist, um den Zustand zu ändern. Wenn ich krank bin, dann darf ich zum Arzt gehen, dann darf ich Therapien machen, dann darf ich Medikamente nehmen, mich operieren lassen und sonst irgendwas. Das darf ich alles tun. Das ist mein Beitrag, den ich dazu tun kann. Und wenn der nicht ausreicht, dann glaube ich daran, dass Gott den Rest dazu tut. Das gehört dazu. Ich gebe mich damit nicht zufrieden, wenn die Ärzte sagen, jetzt ist vorbei, jetzt reicht es nicht mehr, wir können nichts mehr tun. Das kommt oft genug vor. Ja? Ich rufe meinen Gott zu Hilfe. Mein Gott, mein Vater im Himmel, der mich liebt, von Herzen liebt. Mein Jesus, der für mich gestorben ist, der sich so dieses Bild, was Andreas vorhin weitergegeben hat, der sich hat Wunden schlagen lassen, der verletzt worden ist um meinetwillen. Diese Wunden sind dazu da, damit er mich heil macht. Und wenn ich das vor Augen habe, dann brauche ich mich nicht damit zufrieden geben, dass ich noch krank bin und dass die Ärzte nichts mehr tun können. Nein, du bist dafür gestorben und ich halte daran fest. Ich gebe mich nicht mit dieser Situation zufrieden. Herr, hilf. Du liebst mich und ich glaube daran. Das ist die geistige Sicht und daran darf ich festhalten. Und ich muss es mir immer wieder vor Augen führen, weil mein Verstand widerspricht dem. Das ist ein Dialog zwischen dem Verstand und dem Herzen. Und dem ich erlaube, stärker zu reden, daran glaube ich. Wenn ich glaube, dass der Verstand recht hat, weil ich das ja sehe, dann kann ich nicht mehr glauben, das, was Gott gesagt hat. Ich muss eine Entscheidung treffen. Ist der Glaube die eigentlichen Fakten oder ist mal das, was ich wahrnehme, die eigentlichen Fakten? Wir waren vor 3 Jahren auf der Suche nach Räumlichkeiten. Viele von euch wissen das ja genau. Wir haben die Räumlichkeiten, die wir nutzen konnten, zum Teil jetzt Kongresspark, ging nicht mehr, waren ausgebucht. Der Container, den wir hatten, der wurde abgerissen. Und wir standen dann vor der Frage, was machen wir? Alle anderen Dinge, die wir hatten, entweder sind sie kurz bevor, wir hatten schon Dinge im Auge und die sind weggefallen, oder aber sie waren so ungünstig, dass wir gesagt haben, eigentlich ist das unzumutbar, dass wir das da machen. Und als die Situation eigentlich immer aussichtsloser wurde und wir überhaupt nichts in der Hand hatten und wir uns auf die schlechtstmögliche Situation schon fast geeinigt hatten, haben wir gesagt, lass uns beten. Wir haben einen zusätzlichen Gebetsabend eingerichtet damals. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Ich habe mal nachgeguckt. Das ist fast 3 Jahre lang gelaufen, dieser Gebetsabend, dieser zusätzliche. Wir haben angefangen zu beten. Wir haben unseren Herrn um Hilfe angerufen. Und buchstäblich, ich sag mal wirklich buchstäblich in letzter Minute, konnten wir hier rein. Konnten diese Räume hier nutzen. Und ich glaube, keiner kann sagen, dass sie richtig schlecht sind für uns, oder? Die sind schon klasse. Das haben wir nicht gemacht. Da hat uns der Herr geholfen. Ich glaube, das war für uns eine Erfahrung, die es richtig gut getan hat. Der Herr versorgt uns, er ist dafür da. Wenn wir ihn anrufen, dann versorgt er uns und dann hilft er uns auch. Wir müssen unseren Teil dazu beitragen. Auch dafür, dass das, was er versprochen hat, Wirklichkeit wird. Er hat uns versprochen, wir werden als Gemeinde wachsen. Uns geht es nicht darum, eine Riesengemeinde zu werden, es geht uns darum, dass Menschen gerettet werden. Und wenn 2 Menschen auf der Straße gerettet werden, selbst wenn sie nicht zu uns kommen in die Gemeinde, Halleluja, es sind Menschen gerettet worden, sie gehen nicht in die Hölle. Ich muss heute noch mal ein bisschen Begeisterung bei euch wecken. Das hat Heini vorhin schon versucht, er hat es nicht geschafft. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schaffe. Wenn Menschen verloren gehen, wir wissen doch, wie es Menschen geht, die Gott nicht haben. Wie verloren sie sind. Und wir wissen, wo sie hinkommen. Und wenn sie gerettet werden, Halleluja, die kommen in den Himmel. Sie sind gerettet. Wir werden sie wiedersehen. Wenn nicht hier, dann da. Und glaub mir, wenn du sie da wieder siehst, dann wird dein Herz vor Freude hüpfen. Vielleicht hier noch nicht, aber im Himmel wird es vor Freude hüpfen. Du wirst so dankbar sein, dass du den Mund aufgemacht hast, dass du diese Zeit genommen hast, dass du einen Kuchen gebacken hast, damit sie gerettet werden. Darum geht es letztendlich. So, auch wenn wir sagen, wir wollen als Gemeinde wachsen, dann geht es darum, Menschen zu Jesus zu führen, ins Reich Gottes zu führen. Darum geht es in erster Linie. So, und wir müssen unseren Teil dazu tun. Wir sind dabei, gute Gastgeber zu werden. Und wir üben. Und das ist gut. Es wird besser. Ich gebe euch jetzt mal weiter, was Jesus uns vor 1 Jahr gesagt hat. Er spricht gerne. Auch heute Morgen hat er gesprochen. Und ich lese euch das mal vor. Ich sah einen Weinstock und eine Rebe daran. Wir als Rebe sind gewachsen, es ist mehr Frucht hervorgekommen. Da, wo vorher nur einige Trauben an der Rebe hingen, sind jetzt noch schon viele dazugekommen. Und der Herr liebt es, wenn wir in Einheit zusammenkommen und er stellt sich dazu. Daran sehen wir, dass er uns Gnade schenkt und wir geistlich gewachsen sind. Wenn das Haus in sich uneins ist, kann es im Ganzen nicht bestehen. Wo der Herr nicht das Haus baut, bauen wir umsonst. Das ist Originalbibel. Und das beschreibt unseren alten Zustand. Uneinigkeit und selber bauen, ohne den Herrn. Das wird nichts. Können wir machen, was wir wollen. Wir können sogar einen tollen Palast hinstellen, der wird keinen Bestand haben. Und wir werden den Herrn da nicht hineinkriegen, wenn wir nicht auf den Herrn vertrauen, wenn wir nicht glauben, wenn wir nicht beten. Aber das Erste, was er gesagt hat, dass der Weinstock und die Reben, das ist ja das Bild, was da gebraucht wird, dass schon mehr Frucht gewachsen ist an der Rebe. Da macht er uns Mut. Und wir wissen aus Johannes 17, da wo das steht, dass er es ist, der die Frucht wachsen lässt. Nicht wir. Er lässt die Frucht wachsen. Es geht aber noch weiter. Wenn wir weiter so zusammenkommen wie jetzt, und deswegen habe ich euch vorhin erzählt, das war die Zeit, wo wir noch mehr gebetet haben. Wenn wir weiter zusammenkommen, so wie jetzt, werden auch größere Dinge geschehen. Wie ihr es jetzt im Kleinen schon seht, auch euer Einsatz im Straßencafé wird Frucht bringen. Und ein bisschen was sehen wir schon davon. Wie oft waren wir auf der Straße, hatten gute Gespräche, aber weiter nichts. Und wir sagen immer, ja, wir sehen aus. Und das ist auch richtig so. Und wir bleiben dran. Es haben sich zwei Leute bekehrt. Deswegen gehen wir raus. Auch um Saat auszustreuen, aber auch die Menschen, die bereit sind zu pflücken und sagen, komm zu Jesus und gib dein Leben Jesus. Darum geht es. Es bringt Frucht. Ich wünsche mir, dass ihr mehr im Gebet zusammenkommt, denn nur durch Gebet und durch meinen Heiligen Geist kommen Dinge in Fluss. Wenn schon das Gebet eines Einzelnen viel bewirkt, wie viel mehr, wenn sich meine Kinder zusammentun und mich anbeten und meinen Willen so im Gebet hervorbringen. Es wird alles im Gebet vorbereitet. Ich habe euch niemals verlassen und ihr seid jetzt aufgewacht wie aus einem langen Schlaf. Hört nicht auf und ruft mich, mein Reich, herbei. Ihr seid Licht in dieser Stadt und auch für mein Volk in diesem Land. Geht über die Grenzen hinaus. Das ist die geistliche Sicht. Natürliche Sicht ist, wir sehen noch nicht viel. Wir sehen kaum Wachstum, wir sehen kaum Bekehrung. Ja, es gibt welche, aber noch nicht so in diesem Maße. Es gibt viele, die nichts wissen wollen und so weiter. Wozu beten? Beten ist die Vorbereitung auf das, was kommt. Glauben wir daran, dass das, was der Herr uns versprochen hat, wahr wird? Wahr ist? Aber wir müssen unseren Teil dazu tun. Wir müssen unseren Herrn um Hilfe anrufen. Wenn wir da sitzen, wie das Volk Israel und sich auf den Feind konzentriert und sagt, wir haben ja schon verloren, ja, dann passiert das auch. Dann wird das so geschehen. Wenn ich nur abwarte und die Dinge laufen lasse, dann gebe ich mich, ich sage es mal ganz drastisch, dann begebe ich mich in die Herrschaft Satans. Dann lasse ich Satan herrschen, weil er herrscht. Wenn ich nicht jemand ganz bewusst anders die Herrschaft überlasse, nämlich Gott, dann wird Satan herrschen. Keine Entscheidung ist diese Entscheidung für Satan. Ich muss eine bewusste Entscheidung treffen, zu sagen, Gott, das, was du zugesagt hast, das glaube ich und ich will, dass du herrschst. Ich rufe dich um Hilfe an. Ich will, dass du hilfst. Und das hat David getan, ein Einzelner. Jetzt überleg mal, wenn es mehr wären. Und dazu fordert uns der Herr auf. Kommt zusammen zum Gebet. Betet, ruft mich an, betet mich an. Wir haben die besten Zeiten in der Gebetsstunde, wenn wir ihn anbeten. Und ich merke, ich sehe nichts. Ich sehe nicht, wie Leute sich bekehren reihenweise. Aber ich merke, dass der Geist Gottes dadurch ins Wirken kommt. Und ich manchmal denke, Herr, du hast im Geist viel mehr vollbracht, als wenn wir jammern und betteln und Herr, das noch und das noch und das noch. Wenn wir ihn anbeten, wenn wir ihm Ehre geben, wenn wir sagen, du herrschst und wir wollen, dass du herrschst, dann geben wir noch mehr. Wir dürfen auch Anliegen nennen, gar keine Frage, das machen wir auch. Aber ich merke, wenn wir ihn anbeten, dass da eine umso größere Vollmacht ist und wir ihm umso mehr Raum geben. Und das ist so, lass uns das Geistliche wahrnehmen und entsprechend handeln. Und das, zum Handeln gehört dazu, dass wir beten, dass wir zusammenkommen und beten, dass wir unseren Herrn anrufen, dass wir ihn herrschen lassen. Er braucht Erlaubnis, um auf dieser Erde zu herrschen. Ich könnte das jetzt noch differenzieren und abstufen. Nein, er wird zum Ende, wird er Gericht halten und das wird er souverän machen und ganz alleine, gar keine Frage. Aber im Moment ist es noch so, in der Gnadenzeit, dass Satan herrscht auf dieser Erde und Gott Erlaubnis braucht, um einzugreifen. Und wer soll es denn tun, wenn nicht seine Kinder? Wer soll ihn anrufen und ihm sagen, dass er helfen soll, wenn nicht seine Kinder, die an ihn glauben? Und wir sind es. Wir sind Leute, die an ihn glauben. Hoffe ich zumindest. So, wir müssen, lass uns wirklich unser Denken in der Beziehung verändern. Für uns persönlich, aber genauso für die Gemeinde und für das Reich Gottes. Das Reich Gottes wird wachsen, wenn wir glauben, wenn wir den Herrn anrufen, wenn wir beten. Ist der Herr gut? Amen. Gut, ich hoffe, dass wir jetzt nicht vom Verstand her sagen, so, wirklich so, wir sehen das eine, aber wir sagen, der Herr ist gut. Halleluja. Halleluja. Amen.